Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo aus der Landeshauptstadt Düsseldorf. Ich grüße euch. Einen schönen Sonntagabend. Pappnase ab. Auf geht's. Anpfiff 15:30. Podcast. Los geht's. Guten Abend, Sören. Guten Abend, Fabi. Grüße euch.
Hallo zusammen.
Guten Abend. Wer so viel Elan in seine Ansprache legt, der muss jetzt nochmal nachschieben.
Du, das war mehr oder weniger, ich konnte mich ja, eigentlich hatte ich Zeit genug, aber ich habe mich irgendwie ja auf andere Sachen konzentriert und hatte leider keine, nicht ausgiebig Zeit, mich hier für ein perfektes Intro vorzubereiten, aber wir können das gerne in den nächsten Wochen auch auf die anderen beiden Schultern weiterverteilen.
Also entpuppst du dich sozusagen als mehr Karneval-Fanatiker als Fußballfan?
Oh, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel, das zu behaupten. Nein, ich war heute auch ganz gemütlich auf der Kühe, habe mir das bunte Treiben angeschaut, die ein oder anderen Süßigkeiten gefangen, das ein oder andere Bierchen getrunken, aber für eine Podcast-Aufnahme mit euch reicht es auf jeden Fall noch.
Ach, daher die ständigen Zungenbrecher und kurzen Lala.
Ja, richtig,
wie
genau.
Das? Lala, Sir? Lallen. Du als Journalist.
Lallen. Oder Sprachaussetzer.
Also wenn mir zwischendurch noch so das ein oder andere Lied noch von den Lippen geht, dann bitte ich das heute zu entschuldigen. Ne? Also von daher könnt ihr dann heute auch sonst größtenteils durch die Folge gehen.
Nein. Ja, ist ja gut, dass zumindest einer hier in der Runde aufmerksam Fußball geguckt hat.
Richtig. Wer von euch, Sören. Fabi oder ja, Sören?
Sören natürlich.
Natürlich.
Ja, gut. Komm, dann lass uns mal direkt loslegen mit dem Freitagabendspiel. Da war zumindest noch kein Karneval hier bei mir im Hause. Von daher habe ich das Spiel mir am Freitagabend zu Gemüte geführt. Ja, und die Serientäter aus Augsburg, Fabi, haben es wieder getan. Das nächste Spiel zu Hause 1:0 gewonnen, kurz vor Schluss. Die nächsten 3 Punkte in der heimischen Arena gehalten. Und ja, mit dem 5. 1:0 mittlerweile haben sich ordentlich Luft da unten im Abstiegskampf verschafft, würde ich sagen. Ganz wichtige 3 Punkte im 6-Punkte-Spiel.
Ja, ich wollte gerade sagen, da hast du ja aber auch das beste Spiel am Wochenende ausgesucht, um ehrlich zu sein. Irgendwie scheint es ein bisschen Tradition zu sein, dass die Freitagabendspiele, sagen wir mal, eher kampfbetont und vielleicht nicht das allerhöchste Niveau mit sich bringen. Also zumindest ist meine Meinung so. Sören, wie siehst du das?
Ja, ich glaube, da hättest du wirklich das ein oder andere Altbier trinken müssen, um dir das schön zu reden. Definitiv kein Top-Niveau am Freitagabend. Aber ich glaube, das haben wir auch nicht unbedingt von den beiden Mannschaften erwartet.
Also in Augsburg trinkt man übrigens Riegele.
Riegele?
Das ist ja auch mal Riegele-Bier. Also um das auch mal festzuhalten. Es gibt ja auch Zuhörer, die sehr interessiert sind, was es für Biere in dem vereinzelten Stadion gibt.
Ist das nur ein normales helles oder ein richtiges Weizenbier? Oder?
Ein helles Vollbier.
Ein helles Vollbier, okay.
Wollen wir wieder zurück zum Fußball? Ich sehe, das ist nicht so dein Metier.
Du kannst uns auch gerne noch über die bayerische Bierkultur noch zwischendurch ein bisschen weiter aufklären. Ist gar kein Thema. Nein, aber
Zum Ende.
Okay, perfekt. Ja, was sagen wir zur TSG Hoffenheim? Ich glaube, man hat die Verunsicherung das komplette Spiel angemerkt. Ich glaube, der einzige Torabschluss war kurz vor Schluss durch André Kramaric. Ein ziemlich, gerade offensiv, ganz, ganz schwacher Auftritt. Materazzo hat hinterher das Positive rausgezogen, dass sie zumindest lange Zeit defensiv zumindest gut gestanden haben. Aber am Ende stehen sie auch wieder ohne 3 Punkte da. Braucht ziemlich viel Aufbauarbeit bei der TSG momentan. Ne? Also da muss es schleunigst der Turnaround geschafft werden. Ansonsten sind jetzt auch noch weiter unten reingerutscht.
Naja, ist halt die Frage meines Erachtens auch, was für einen Ansatz Matarazzo versucht, mit der Mannschaft zu spielen. Ich meine, es war jetzt das zweite Spiel und meines Erachtens relativ wenig erkennbar. Ich meine, mir ist vollkommen bewusst, dass es sein zweites Spiel war und dass er noch nicht so lange da ist. Aber meistens verursacht ein Trainerwechsel ja auch so eine gewisse Euphorie. Und ich habe es ja letzte Woche schon mal angedeutet. Wenn die Ergebnisse dann zweimal hintereinander nicht stimmen, dann kann dieser Effekt der ausgelösten Euphorie auch ziemlich schnell verpuffen. Und der Auftritt am Freitag, der war in vielerlei Hinsicht, weit hinter den Erwartungen anzusiedeln. Weil das eine ist, letztendlich dieses verhaltene Versuchen, das Spiel zu kontrollieren mit viel Ballbesitz zu Anfangs, wurde dann im Laufe des Spiels immer weniger und weniger und gleichzeitig dann so wenig Torgefahr ausstrahlen. Also ja, da macht man sich dann doch wieder Sorgen ein bisschen um die TSG.
Ja, vor allem mit dem Potenzial, wir haben es ja die letzten Wochen oft genug angesprochen. Du hast es gerade auch gesagt, normalerweise holt man sich ja, wenn man verunsichert ist, sich erstmal ein bisschen Selbstvertrauen über die einfachen Dinge, spielen einen einfachen Pass über 3-4 Meter, der dann hoffentlich dann ankommt. Aber bei der TSG haben viel auf Ballbesitz gesetzt, aber ja, in der ersten Halbzeit haben sie noch Glück, da wurde ein Tor von Engels ja zurückgepfiffen aufgrund eines Handspiels. Ich glaube, da können wir dem VAR schon mal positiv hervorheben, das war ja alles soweit richtig. Und auch in der zweiten Halbzeit das Foul an Kevin Vogt durch Yeboah, wo er da so ein bisschen mit seinen Händen im Gesicht von Vogt rumfuchtelt, war, glaube ich, auch eine klare Entscheidung, dass das Tor nicht gegeben wurde. Aber alles in allem, der FCA bis zum Ende wieder. Einmal hat die TSG geschlafen zum Schluss, Stellungsfehler in der Abwehr und dann ist der eingewechselte, wer war es nochmal? Jensen. Ja, und der beschert dann den Augsburgern die nächsten 3 Punkte im Abstiegskampf. Ne? Also von daher, ja, die TSG kassiert mittlerweile 5. Pleite am Stück und aus den letzten 12 Spielen gerade mal 2 Unentschieden geholt. Also viel mit Selbstvertrauen ist da momentan überhaupt nicht. Ne?
Wahnsinn.
Und wir reden von einer eigentlich gestandenen Bundesliga-Mannschaft, gespickt mit, nicht so schlechten Fußballern, ne, die ja die letzten Jahre auch das ein oder andere Mal für Furore gesorgt haben, Fabi.
Ja, es ist halt, glaube ich, auch unglücklich, wie man auch die Neuzugänge-Performance sieht, wobei man ja einchecken muss. Ich glaube, die Lady hatten, wenn man sie über den Strich sieht, glaube ich, ein ordentliches Spiel, aber Dolberg beispielsweise war wirklich extrem enttäuschend. Natürlich hat es immer auch damit was zu tun, wie er gefüttert wird in der Spitze. Naja, aber es sieht tatsächlich nach wenig eingespielt, nach wenig Ideen oder konzeptlos auch ein Stück weit aus. Ich meine, man darf jetzt nicht alles schlecht reden. Grundsätzlich, man hat auch jetzt am Freitag wieder ein bisschen Pech gehabt, dass man so spät das Gegentor bekommt. Wäre es vielleicht auswärts ein Punkt gewesen, wäre dann vielleicht nicht in dem Sinne ganz so tragisch gewesen. Trotz alledem, die Hoffenheimer haben einige Hausaufgaben mitgenommen am Freitag. Gibt einiges zum Aufarbeiten. Und die Frage ist halt nur, ob Matarazzo das hinbekommt. Und da habe ich halt meine leichten Zweifel, um ehrlich zu sein.
Ja, sondern die Leichtigkeit, dieses schnelle Umschaltspiel, die Offensivpau, die TSG ja eigentlich im Tank hat, sieht man ja schon seit einigen Spielen nicht, ne?
Ja, war in der Hinrunde, glaube ich, auch so. Das Potenzial, was da ist, hast du ja auch richtig gesagt, aber es wird nicht abgerufen. Ich glaube, heute war es in der Welt gelesen, einen sehr schönen Bericht, dass das Märchen der TSG langsam auserzählt ist. Ich kann mich da von uns ganz anschließen, hat es ja letzte Woche schon so ein bisschen versucht, das zu erklären, aber diese Innovation mit guten Spielern finden, die du entwickeln kannst, davon ist die TSG schon lange ab. Man hat gestandene Spieler, die liefern müssen. Wenn ich an Angelino denke, Brooks, Delaney, klar, Vogt, der ist auch schon jahrelang dabei und wenn die Spieler nicht abliefern, dann läuft es überhaupt nicht und dementsprechend mache ich mir große Sorgen um die TSG, denn ein bisschen den einzigen Vorteil, den sie noch haben, dass die Mannschaften, die jetzt auch unten drin sind, zumindest eigentlich auf Augenhöhe sind und vielleicht brauchst du wirklich dieses eine Spiel jetzt auch dann zu Hause, wo du dir einen Dreier erkämpfst, aber es wird ein richtig langer Weg, dass da der direkte Klassenerhalt auch möglich ist.
Mhm. Wäre das nicht eigentlich auch ein prädestinierter Verein für dich, Sören, der förmlich nach Unterstützung deinerseits.
Auf keinen Fall. Nein. Auf
Blau-Weiß.
Keinen Fall. Ich, genau, die Farben
auf sind keinen auch wieder Fall. Bisschen angenockt.
Aber ich glaube, wenn du Bochum und Hertha mit der TSG vergleichst, ich glaube, das liegen Welten dazwischen. was Fankultur betrifft, also wenn ich da die Stimmung auch in Hoffenheim bzw. in Sinsheim bei den Spielen sehe, das ist ja gut. Es ist klar, sie sind jetzt auch schon einige Jahre in der Bundesliga, sie sind ein eigentlich gestandener Bundesligist, aber ich glaube, dass du da musst du schon in der Region aufgewachsen sein, um wirklich auch mit der TSG mitfiebern zu können.
Also ich kann eine kurze Anekdote, Tobi,
unserem Besuch. Ja, ich wollte auch drauf eingehen, aber bitte. Ich wollte auch, ja.
Wir beide sind damals aus dem Stadion, also bitte, liebe Zuhörer, nicht falsch verstehen, tatsächlich aus dem Stadion raus und es war von der Stimmung her sehr, sehr enttäuschend. Ich glaube, das Emotionalste, was wir auf der Tribüne erlebt haben, war der Mann neben uns mit ja, gefühlt irgendwas zwischen 2,5 und 3 Promille, der letztendlich mit einem Bierbecher auf uns losgehen wollte. Und ja, ich stimme dir dazu. Ich glaube, es ist halt auch ein großes Problem, ein Verein, der in der Kürze der Zeit auch in der Art und Weise wächst, natürlich auch dann ein paar Erfolge feiert, zieht dann natürlich den einen oder anderen mehr an, aber ja, ich gebe dir recht, aber ja, was soll ich dazu sagen? Vielleicht doch kein Verein für dich. So. Aber ich, finde heute noch einen Verein für dich, der vielleicht irgendwie enger der Auswahl.
Nee, aber da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, sondern du hast gerade gesprochen, die Unterstützung der Fans, also jetzt am Freitag sicherlich undankbar von Hoffenheim nach Bayern zu reisen, 400 mitgereiste Gästefans, aber auch gerade zu Hause, ich meine, die Leistung ja, spiegeln es ja wieder, aber viel Unterstützung, die im Abstiegskampf mit Sicherheit auch gefragt ist und vielleicht bei der einen oder anderen Mannschaft dann auch nochmal ein bisschen, ja, ein paar Prozentpunkte unterm Strich draufhaut, ja, kannst du bei der TSG eigentlich auch nicht wirklich mit dazu rechnen, ne?
Darf ich nochmal eine kleine Geschichte abseits des eigentlichen Themas erwähnen?
Gerne.
Ich möchte dazu nur sagen, deine These wird widerlegt, und zwar in einer anderen Sportart. Da haben es die Bayern Basketballer auch mit sehr, sehr wenig Unterstützung zum Pokalerfolg gebracht.
Das musste noch kommen heute. Ja.
Sören, eigentlich müsste bei dir direkt vor der Haustür, für die, die es nicht wissen, Final Four im Pokal der Basketballer. Ja. Und ich glaube, es war 50 mitgereiste Bayern-Fans gegen 6.500 Oldenburg-Fans, glaube ich, oder?
Ja, und ich kann noch was berichten. Und zwar weiß ich, woran es gelegen hat, dass die Bayern den Pokal holen. Und zwar haben sie unweit unserer Wohnung das Hotel bezogen. Also wir hatten quasi richtig eine erfolgreiche Aura in unmittelbarer Umgebung. Und der Bus stand heute Morgen auch noch da. Also ich kann euch versichern, dass da ordentlich gefeiert wurde.
Ah ja, okay. Ja, da ist schon mal zumindest der erste Titel, der nach Bayern geht, ja?
Ah, ja. Schon mal, ja.
Schon mal.
Sind wir schon beim Thema oder schieben wir das noch?
Nee, wir schieben das und halten uns das relativ bis zum Schluss auf.
Ja, ja, aber nicht, dass es wieder so ist wie beim letzten Mal, dass du eigentlich vergisst, was wir besprechen wollen und dass wir dich darauf aufmerksam machen müssen.
Nein, also, ich habe mir heute meinen Fahrplan, den habe ich mir heute noch geschrieben. Also da werden die Haken jetzt nach und nach gesetzt. Also heute unterläuft mir auf jeden Fall nicht irgendwie ein Fehler, dass ich da irgendwas ausspare. Deswegen lass uns direkt mit dem ersten Samstagspiel weitermachen. Eine Mannschaft, die gelungene Generalprobe fürs Achtelfinale unter der Woche am Mittwoch gegen City geleistet hat, war RB Leipzig, die auswärts beim VfL Wolfsburg ja unterm Strich doch schon ziemlich souverän am Ende mit 3-0 gewinnen. Zum richtigen Zeitpunkt, würde ich sagen, wieder in die Erfolgsspur zurückgekommen sind. Und ja, 25 Minuten vor Schluss wurde dann auch noch ja, eine gefühlte Neuverpflichtung eingewechselt. Chris Nkunku ist auch wieder nach seiner Verletzung mit im Spiel. War dann direkt mit einleitend bei der Vorarbeit auf Konrad Leimer zum 2-0. Ja, sollte RB in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch einiges noch an Offensivpotenzial weiter nach vorne bringen, würde ich sagen. Und der VfL Wolfsburg hingegen, ja, wartet weiterhin auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Vierte Niederlage mittlerweile. Ja.
Ja, ich glaube, Leipzig diesmal im Stil einer Spitzenmannschaft. Das ist ja der typische Satz, den man dazu, glaube ich, sagen kann. Über die 90 Minuten konnte Wolfsburg da überhaupt nichts gegensetzen, muss man sagen. In der zweiten Halbzeit waren ein bisschen aktiver, aber gerade auch so die ja, das zentrale Mittelfeld, was beim VfL eigentlich ja so wichtig ist für das Spiel um Arnold oder Gerhard, die konnten überhaupt nicht so an die guten Leistungen anknüpfen. Und sehr, sehr souveräner Sieg für Leipzig war auch so ein bisschen ein Hinweis, glaube ich, dass die Sky-Konferenz relativ wenig bei dem Spiel war, dass der Spielverlauf auch recht deutlich war.
Gegen der frühen Führung durch ein, ja, Gestochertor vom 16-Meter-Raum, wo der Ball dann Forsberg vor die Füße fällt, der einfach mal abzieht. 1-0 Führung und ja, auch wenn die Tore zum 2 und 3-0 letztendlich erst ab der 85. Minute gefallen sind, kann sich Wolfsburg Fabi, glaube ich, auch glücklich schätzen. Ich meine, RB konnte gerade vor der Halbzeit ja sogar noch auf, hätten sie ja locker noch auf 2-0 stellen können, ne?
Nee, also sehr, sehr konzentrierte Leistung der Leipziger, ziemlich abgeklärt, mit aller Ruhe im Spiel. Wenig Stress am Ball, auch in engen Situationen. Das war schon sehr, sehr gut, was die Leipziger da performt haben. Ich glaube, das ist eigentlich auch das an Potenzial, was in der Mannschaft steckt. Gleichzeitig ist es natürlich halt auch so, und das Thema hatten wir ja vor zwei Wochen schon, dass die Wolfsburger wirklich aufpassen müssen in ihrer Zufriedenheit, die mal vor allem auch nach der Niederlage gegen die Bayern vorhanden war, und dieses Vertrauen auf, es wird schon irgendwie werden und wir machen uns keine Sorgen, solange wir so auftreten, ist ja meines Erachtens immer der erste große Fehler, den man machen kann, wenn man in die Analyse geht. Wenn du am Ende des Tages einfach verloren hast, und das zieht sich jetzt eben seit über zwei Wochen durch, und so langsam verlierst du natürlich den Anschluss, die anderen Mannschaften vor dir punkten, und dann wird es eng mit der Europa League.
Ja, wobei Platz 7 haben sie ja weiterhin im Blick, ist ja immer noch in Reichweite, das ist, glaube ich, so die Platzierung, die Wolfsburger da wahrscheinlich auch bis zum Ende im Auge haben werden. Und Niko Kovac hat es, glaube ich, damals nach dem letzten hohen Sieg in Berlin, meine ich, war es, auch schon gesagt, er kennt das Geschäft und weiß viel zu gut, wie es dann auch in ein paar Wochen später wieder laufen kann. Und da hatten sie ja 6 Siege am Stück noch eingefahren. Und da gewöhnt man sich dann ziemlich schnell dran. Ne? Nur mit Laufen und Sprinten reicht dann alleine auch nicht. Ne?
Nein, du darfst halt auch nie zufrieden sein. Und ich finde immer, wenn man nach einer Niederlage vom Platz geht und davon spricht, dass man ein gutes Spiel gemacht hat, dann ist es einfach der falsche Ansatz. Und, dafür müssten eigentlich, wie soll man sagen, da muss eine gewisse Gier sein. Da muss man muss sich ärgern, dass man verloren hat, auch nach einem vermeintlich guten Spiel. Und dann musst du im nächsten Spiel dann eben nochmal einen drauflegen. Und dann fährst du zu Schalke und lieferst so eine Vorstellung ab, die auch schon ehrlicherweise weit hinter dem war, was man sich eigentlich von der Mannschaft auch verspricht oder verspricht. Okay, Schwamm drüber. Dann hast du ein Heimspiel gegen wieder eine Spitzenmannschaft. Da musst du normalerweise mit 100% Einstellung ins Spiel gehen. Darfst keinen Meter nachlassen, musst richtig aggressiv sein, beißen, in den Zweikämpfen sein. Und wenn du dann so eine fast teilweise leblose Wolfsburger Mannschaft oder hilflose Wolfsburger Mannschaft siehst gegen die Leipziger, dann frage ich mich schon, wann der Turnaround wieder kommen wird.
Mhm. Ja, der B hat das ja wirklich gut gemacht, hat das Spiel quasi gespiegelt. Gelaufen sind es genauso viel, muss man sich mal vorstellen, beide 123 Kilometer. Aber auch gerade hier die Attribute im Zweikampf hat RB Wolfsburg auch alles abverlangt. 57%, deutlich mehr als, oder 54% als die Wolfsburger. Entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Auf die zweiten Bälle haben sie immer wieder für sich entschieden. Ja, und defensiv wurden sie auch nicht wirklich gefordert. Ne? Gerade nach vorn hin war es viel, viel zu harmlos, was der VfL Wolfsburg auch gezeigt hat. Finde ich zumindest.
Ja, ich meine, du hast es gerade eben angesprochen. Ich glaube immer, wenn die Mannschaft viel mehr Ballbesitz hat als die andere, gleichzeitig aber auch noch in der Zweikampfstatistik weit vor der anderen ist, dann spiegelt es einfach die Verhältnisse während der 90 Minuten wieder.
Ja, das ist schon das mehr ist genau, als die halbe Miete, ne? Wenn du die beiden Statistiken auf deiner Seite hast, in der Regel, sage ich jetzt mal.
Also, ich glaube, nach wie vor kommt es immer noch auf die Tore an, Tobi.
Ja, die kommen ja dann zwangsläufig. Nein, aber von daher, ja. Lassen wir uns mal überraschen, wie RB sich dann unter der Woche in der Champions League dann beweist gegen City. Wird mit Sicherheit auch nicht einfach werden. Ja, und der VfL Wolfsburg muss dann am kommenden Wochenende zu der Mannschaft von Steffen Baumgart. Ja, und da weiß man ja auch, was die dem Gegner immer abverlangen, ne?
Ja, oder eben nicht. Also,
oder du greifst schon vor, genau, an diesem Wochenende dann eher nicht. Aber kommen wir zur nächsten Mannschaft, die auch zurück in die Erfolgsspur gefunden hat. Der Sportclub Freiburg ist die erste Mannschaft, die nach 5 Spielen, die der VfL Bochum zuvor zu Hause gewonnen hatte, endlich wieder wurde die Kastropper Straße eingenommen, Sören. Unterm Strich auch ein verdienter Sieg der Freiburger.
Verdienter Sieg, auf jeden Fall. Muss aber dennoch sagen, dass der VfL über schon, sag mal, 70-80% des Spiels auch ebenbürtig war. Also da hat Freiburg jetzt nicht unbedingt dominiert, aber die waren dann eben auch kurz vor der Halbzeit dann eben auch effektiv. Und in der zweiten Halbzeit hatte Hoffmann eine Chance aus relativ kurzer Distanz, dann steht es eventuell 1-1. Dann geht das Spiel in eine andere Richtung, aber man konnte so auch die Stimmung, die mal wieder gut von den Rängen auf den Platz kam, nicht so ummünzen. Und dann hast du eine halbe Stunde vor Spielende deinen Kapitän verloren mit einer sehr, sehr fragwürdigen roten Karte. Und dann kannst du das 2-0 nicht mehr wettmachen. Aber es geht weiter. Klar bist du jetzt auf Platz 16 abgerutscht, aber es geht weiter, Spiel für Spiel. Und es kommen wieder Heimspiele, spätestens in 2 Wochen. Und da geht es dann neu anzugreifen.
Da war ja eigentlich eine ziemlich ausgeglichene erste Halbzeit. Ein bisschen überraschend, dass die Freiburger so defensiv aufgetreten sind. Aber die haben den Kampf da in der Kastrupper Straße auf jeden Fall von der ersten Minute an gut angenommen. Sind ja die letzten Spiele, die ein oder Mannschaften ja auch untergegangen und haben den Kampf da nicht angenommen, haben ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Und die Freiburger, du hast gerade gesagt, sowohl kurz vor der Halbzeit als auch nach der Halbzeit, ja, haben sie dann zugeschlagen. Ich würde sagen, zweimal ja ein bisschen geschlafen, die VfL-Abwehr, Fabi.
Ja. Also ich glaube halt, oder man drückt es anders aus, die Tore zum richtigen Zeitpunkt. Ich gebe Sören recht, mindestens bis zur Halbzeit. Spiel auf Augenhöhe, um ehrlich zu sein, meines Erachtens. Klar, mit der glücklicheren oder mit dem glücklicheren Ende in der ersten Halbzeit für die Freiburger, die 1-0 damit in die Halbzeit gehen. Zweite Halbzeit wieder ähnlich, zum richtigen Zeitpunkt das 2-0 gemacht. Und ich glaube, dann kam die rote Karte, die dann auch für kollektives Durchatmen bei den Freiburgern gesorgt haben, weil es einfach dann für mich dann auch letztendlich spielentscheidend war, weil der VfL keine Mannschaft ist, die in Unterzahl, glaube ich, ohne das wirklich abwerten zu meinen, aber in Unterzahl wird es für eine Mannschaft wie Bochum einfach verdammt schwer, dann nochmal ins Spiel zurückzukommen. Und deswegen haben die Freiburger dann, ja, irgendwo hat ihnen alles in die Karten gespielt und das Spiel dann locker runtergespielt. Mhm.
Und selbst nach dem Platzverweis haben sie das, muss man ja, hast du ja gerade gesagt, positiv auf jeden Fall anrechnen. Weiterhin versucht, nach vorne zu spielen, ne? Haben sich da ja, nicht klar, aufgegeben, aber war auf jeden Fall eine gute Einstellung.
Ist dann aber auch schon so, dass dann halt wirklich so eine Mannschaft wie Freiburg das dann klar immer mal wieder was zulässt, aber trotzdem, glaube ich, in Summe betrachtet, glaube ich, alles unter Kontrolle hatte. Mhm.
Erste Szene jetzt, du hast den Platzverweis gerade angesprochen, Fabi. Ich habe die Wiederholung ein paar Mal gesehen. Lucilla kommt da ja wirklich diesen halben Schritt minimal zu spät. Wollte den Ball ja, sage ich jetzt mal, mit der Picke eigentlich dann wegspitzeln. Unterm Strich, wenn er den Ball trifft und wegspitzelt, ist für mich, ich weiß nicht, wer es war, wen er da getroffen hatte. Höhler war es, glaube ich. Ne? Höfler. Letztendlich tritt er dann trotzdem gegen den Fuß von Lucilla, oder?
Ich glaube halt einfach, entscheidend bei der roten Karte war, dass er, wenn man sich die Bilder halt anschaut, gefühlt auf dem Schienbein steht, zumindest kurz. Und es sieht dann halt böse aus. Ja, und dann zu spekulieren, hätte er den Ball vielleicht weggespitzelt. Ja, sicherlich eine harte Entscheidung, aber ich glaube ehrlicherweise, Sörning muss dir widersprechen. Ich glaube, in Summe, wenn du sowas siehst, dann musst du aufgrund der Regularien und eben auch dem, was dann letztendlich auch passieren kann, glaube ich, schon auch mit einer roten Karte okay sein.
Ja, ich weiß nicht. Also der Spielverlauf hat es ja nicht so hergegeben, dass es jetzt ein sehr, sehr hartes Spiel war, wo jetzt alle 2 Minuten einer ja mit der Trage runter musste. Also es war jetzt kein Spiel, was überhart war. Aber da waren auch an dem Wochenende wirklich einige Entscheidungen bei, wo Felix zwar ja nicht unbedingt ein Heimschiedsrichter war. Aber das wird auch so bleiben, dass ich kein Freund von ihm werde. Ja, aber klar, wenn es die Regeln sind, dann ist Rot bitter auf jeden Fall jetzt, dass er ja 2 Spiele gesperrt wurde. Wenn jetzt auf die 2 Spiele, wenn wir auf die 2 Spiele gucken, mit Bremen und Schalke, das sind die Spiele, die du jetzt wirklich gewinnen musst. Und wenn wir die gewinnen sollten, würde ich mich jetzt hier auch festlegen, dass wir definitiv direkt die Klasse halten. Aber das sind jetzt die 2 Spiele, wo jetzt auch der Fokus drauf muss. Spiel gegen Freiburg abhaken. Und nächste Woche im Weserstadion dann den Auswärtspunkt, die 3er holen.
Und danach die Woche gastiert ja noch dann Königsblau ja. An der Kastrop.
Richtig, ja.
Ja, eine andere Mannschaft, die euch da unten ja jetzt auch ein bisschen Feuer unterm Hintern macht und ja, am Wochenende der Befreiungsschlag gelungen ist. Endlich, muss man ja wirklich sagen. Die ersten 3 Punkte für das Team von Bruno Labbadia. Ich habe es immer vorher gesehen und ich habe es gesehen, das Potenzial. Endlich belohnt der VfB sich auch mal für seinen Aufwand, Chancen wurden genutzt und ja, am Ende steht, muss man wirklich so sagen, ein völlig verdienter, auch in der Höhe 13-0 Erfolg gegen die Kölner, die bei dem Spiel, glaube ich, nicht wiederzuerkennen waren, im Gegensatz zu den letzten 3 Spielen, wo sie sogar alle 3 Spiele zu 0 gewonnen hatten. Von der ersten Minute an der VfB super im Spiel gewesen, die Zweikämpfe angenommen, früh draufgegangen, die Abschlüsse gesucht. Ja, und mit zunehmender Spielzeit und dem 1-0 im Rücken, ein wunderschönes Tor von Diaz. Ja, setzte dann Bonasosa 2-0 nach mit einem Traumfreistoß. Und von da an, wie als ob ein Knoten geplatzt wäre, hat der VfB ja wirklich ja, erfrischenden Offensivfußball gespielt, Fabi.
Das klingt wie Musik in meinen Adern.
Hammer, oder?
Wenn du vom VfB sprichst, aber in dem Fall vollkommen zu Recht, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, es war ein verdammt gutes Heimspiel. Ehrlicherweise, klar, es hat sich ein paar Mal die letzten Wochen angedeutet, dass der VfB durchaus eine Mannschaft ist, die vor allem gegen Gegner, die auf Augenhöhe agieren, durchaus in der Lage ist, auch die drei Punkte einzufahren. In der Art und Weise macht es natürlich sehr viel Spaß, glaube ich, als VfB-Fan oder auch für uns, den Stuttgart dann beim Fußballspielen zuzusehen. Die Frage für mich, die ich mir eher stelle, ist, wie die Kölner innerhalb von ein paar Tagen letztendlich eigentlich alles vermissen lassen können, was die Kölner eigentlich ausmacht. Und prädestiniert oder bezeichnet waren dann natürlich auch die Stimmen nach dem Spiel. Ich erinnere mich an Hector, der tatsächlich einfach rat- und wortlos war zu der Leistung. Es konnte auch keiner wirklich erklären, wie man so einen Leistungseinbruch hinliefert. Trotzdem gibt ihr vollkommen recht, 100% voll verdiente 3 Punkte für den VfB.
Sören, vielleicht war es ja auch der Karneval schuld, oder?
Tja, also wenn ich die Bilder von heute gesehen habe, vom Rosenmontag zu, da war auf jeden Fall nichts zu sehen bei den Kölnern Spielern von negativer Atmosphäre nach der Niederlage. Aber ihr habt es im Prinzip perfekt zusammengefasst. Also das war nicht Köln, wie wir Köln kennen. Und der VfB hat die Chancen, die er hatte, endlich mal genutzt. Ja, und dann gewinnst du dieses Spiel 3-0, stehst plötzlich, zumindest was den Blick auf die Tabelle betrifft, deutlich vor den direkten Abstiegsplätzen. Und Bruno Labbadia wird auch einige Steine vom Herzen gefallen sein. Denn man hatte schon das Gefühl, gerade auch die letzten Wochen, dass die Stimmung so ein bisschen kippen könnte. Aber das haben sie, bravourös gemeistert. Ja.
Steffen Baumgart hatte das ja schon so ein bisschen im Gefühl. Der hat ja auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auch schon angedeutet, also dass er jetzt denkt, dass nach den letzten guten Wochen und Auftritten seiner Mannschaft jetzt, dass man einfach nach Stuttgart fährt und da auch mal eben locker gewinnt. Ne? Der sieht sich dann jetzt nach dem Spiel auf jeden Fall eines Besseren belehrt. Ne? Also wer da auch nicht 110% bringt, der verliert dann auch in Stuttgart dann 3-0. Ne? Also von daher sehr erschreckender Auftritt der Kölner an diesem Wochenende. Von daher und mit dem Sieg die Stuttgarter auch wieder voll mit drin. Und am kommenden Wochenende auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel für beide. Schalke empfängt dann die Stuttgarter zu Hause. Ja, und da kann sich entweder Schalke letzte Hoffnung, ne? Um dann nochmal
0-0.
0-0. Ja. Wäre so ein Klassiker-Ergebnis, ja. Nee, aber mit dem Sieg könnten sich die Schwaben dann auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Luft verschaffen. Ne? Ist ja jetzt ganz eng unten, von Platz 14 bis 16 alle 19 Punkte. Ja, wir haben es gesagt vor ein paar Wochen, jede Woche wird sich da ein bisschen was verschieben. Also ich glaube, da werden wir die nächsten Wochen noch richtig Spaß kriegen im Abstiegskampf. Ja. VfB hat man, glaube ich, gesehen mit den Neuverpflichtungen. Haraguchi, Silas war jetzt zurück, Mafropanus auch mal wieder zurück nach einer Woche, wo er sich so ein bisschen den Kopf freikriegen konnte. Macht schon viel aus, wenn sie da wirklich all ihre besten Leute mit an Bord haben, oder?
Ja, wie halt bei jeder Mannschaft, ne? Also man merkt halt, das sind so ein bisschen die Stützen oder die Leistungsträger, die dann halt einfach auch nochmal dieses Niveau heben. Und je mehr davon in deiner ersten Elf stehen, desto besser wird dein Spiel natürlich. Und das ist ja das, glaube ich, letztendlich, was auch das Ergebnis am Samstag bestätigt oder unterstreicht.
Ja, definitiv. Vor allem ziemlich konzentriert mal die Fehler abgestellt. Die letzten Wochen haben sich ja immer mehr oder weniger durch eigene dumme Unkonzentriertheiten da sich die Spiele noch haben stibitzen lassen. Von daher mal schauen, wie es dann nächste Woche auf Schalke aussieht. Ja, Fabi, wollen wir mal in den Borussia-Park schauen? Oder wollen wir erst noch andere Spiele vorziehen? Schauen wir in den Borussia-Park, würde ich sagen, oder? War ja das letzte Samstagnachmittagsspiel, waren ja nur 4 Stück.
Oh, okay. Gut, wenn du willst.
Ja, das andere Spiel war ja erst Samstagabend. Oder wollen wir die Frankfurter vorziehen?
Sollen wir die Frankfurter erst machen, Sören, oder? Was meinst du?
Ja, das Highlight fast zum Schluss.
Ja, okay, gut. Ja, die Frankfurter vor dem Spiel des Jahres und jetzt unter der Woche gegen den SSC Neapel sehr souverän runtergespielt gegen total harmlose Bremer. Glaube ich auch nur eine einzige Torschance zum Ende des Spiels. Und die Frankfurter sich wirklich ziemlich gut in den Rausch gespielt. Hätten auch deutlich höher gewinnen können. Am Ende können die Bremer froh sein, dass es nur beim 2-0 geblieben ist. Oliver Glasner hat nicht wirklich rotiert, hat eigentlich seine beste Mannschaft direkt aufs Spielfeld geschickt und
ging für sie auch direkt ganz gut los durch ein Eigentor von Friedel. Die Frankfurter schon früh in Führung und alles in allem folgten dann auch weitere Chancen für die Frankfurter. Und die hatten das Spiel eigentlich über ja, knapp 70, 75 Minuten super im Griff. Bis um 2:0. Hinterher sind die Bremer dann ein bisschen offensiver aktiv geworden. Die Frankfurter haben da aber auch nicht mehr ganz so kompromisslos verteidigt, standen nicht mehr so dicht gestaffelt. Aber alles in allem souveräner Auftritt der Frankfurter.
Ja, und ich glaube, das war noch nicht mal 100% von der Eintracht, die nötig waren gegen sehr, sehr schwaches Bremen. Ja, und im Prinzip kann man wirklich sagen, nach dem 1-0... Nach 8 Minuten war das Spiel schon gelaufen, weil da überhaupt nichts kam. Auch ein bisschen verwunderlich, weil Bremen eigentlich schon auch eine offensiv recht gute Mannschaft ist, die sich zumindest Torchancen rausspielt. Aber unterm Strich stehen drei Torschüsse. Das ist viel zu wenig, um gegen Frankfurt zu gewinnen. 80% Leistungsvermögen haben dann der Eintracht gereicht.
Mhm. Fabi, bei den Bremern hier so ein bisschen aus der Hinrunde, sage ich jetzt mal, so diese Unbekümmertheit und diese Risikobereitschaft nach vorne hin. Einfach mal auf Risiko zu gehen, mal einen Pass in die Tiefe und ja, ohne groß zu überlegen, drauf loszuspielen, ist ein bisschen verloren gegangen, oder? Meinst du, die Gegner haben sich jetzt mehr drauf eingestellt?
Nee, ich glaube einfach, dass es in so einem Spiel einfach den Bremern so geht, dass sie die Grenzen aufgezeigt bekommen, weil du halt dann nochmal gegen eine Mannschaft spielst, die einfach auch nochmal ja, ein ganzes Stück mehr mitbringt. Das ist eine Top-Mannschaft der Bundesliga mittlerweile, wo es dann einfach auch für eine Mannschaft wie Bremen verdammt schwer wird, ja auch ins heiße Drittel zu kommen oder ja in der Offensive auch die Nadelstiche oder Akzente zu setzen. Und für die Frankfurter war es einmal mehr ein unfassbar cooler Auftritt. Ich fand es übrigens auch richtig, dass Glasner, denke ich, fast mit seiner Elf, die er jetzt auch in der Champions League gegen Neapel aufbieten wird, ins Spiel gegangen ist, um den Rhythmus beizubehalten, um die Jungs auch entsprechend heiß zu halten. Und von daher war es ein rundum erwachsener Auftritt. Beide Daumen nach oben und die Frankfurter. Ausgenommen dem Ausrutscher letzte Woche in Köln, macht einfach verdammt viel Spaß. Und ich drücke auch wirklich tatsächlich beide Augen unter der Woche gegen Neapel, weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn wir die deutschen Mannschaften haben, die sich in eine Situation oder Position bringen, dass es durchaus möglich ist oder realistisch bleibt, dass wir so viele wie möglich im ja, Viertelfinale haben.
Ja, wenn die Frankfurter so auftreten wie jetzt am Wochenende, immer einen Schritt schneller gewesen, immer deutlich schneller, Gedanken schneller gewesen als die Bremer. Und ja, wenn sie das gegen die Mannschaft aus Neapel auch hinkriegen, ja, sollte zumindest im Heimspiel vielleicht schon mal mit einem Sieg angefangen werden, ne? Für mich jetzt am Wochenende absoluter Aktivposten auf der linken Seite. Philipp Max ist, glaube ich, ja, wie sagte der Kicker heute, das fehlende Puzzlestück, was die Frankfurter jetzt die letzten Monate noch gesucht haben nach dem Abgang von Philipp Kostic. Also ging ja fast jeder zweite Angriff über die linke Seite. Flanken aus dem Stand, aus dem Lauf, richtig brandgefährlich. Und dass den einen oder anderen Abnehmer da in der Mitte haben, hat es ja auch bei dem Spiel wieder gezeigt, ne?
Meint ihr, dass sich Philipp Kostic fragt, ob der Wechsel nach Turin richtig war?
Ich glaube, der wird...
Er bestimmt nicht.
Ich wollte gerade sagen, er wird wahrscheinlich noch Ende des Monats auf seinen Kontenauszug gucken und sagen, okay, kann ich noch verschmerzen, aber ja, so glücklich wird er da wahrscheinlich auch nicht sein. Ne? Also,
ich wollte ja nur mal nachfragen.
Nee. Hat er auf jeden Fall, er hat sich ja den Wunsch erfüllt, nach Italien zu gehen, aber ja, ist ja meistens so, ne? Dann verlässt du deine Mannschaft und ja, an neuer Wirkungsstätte geht es dann nicht so erfolgreich weiter. Wollen wir jetzt das Bayern-Spiel nehmen oder wollt ihr noch auf die Sonntagsspiele eingehen? Jetzt legen wir los.
Ich kann noch nicht.
Du kannst noch nicht? Bist noch nicht bereit? Komm, Fabi. Such's
dir aus.
Komm, fang an, komm.
Ich kann dazu eigentlich ehrlicherweise nicht viel sagen, außer dass es ja in Summe dann natürlich am Ende ein verdienter Sieg für Gladbach war. Dass die Bayern durchaus auch in der Lage gewesen wären, mit 10 Mann ja in der einen oder anderen Situation eben cleverer und besser zu agieren. Trotzdem, ja, spielentscheidend für mich war die rote Karte in der 8. Minute. Ich glaube, es ist, ja, was soll ich dazu sagen, aus meiner Sicht halt ja eine der roten Karten, die sehr unberechtigt waren. Im Zusammenhang natürlich auch mit der Art und Weise, wie Schiedsrichter Wels ja, dann auf der Entscheidung dann eigentlich auch bestehen blieb. Und ich glaube, dann wird es einfach auch schwer, wenn du knapp 80, 85 Minuten in Unterzahl spielen musst. Ja, ich meine, machen wir uns mal nichts vor, auswärts bei einer Gladbacher Borussia, die bis in die Haarspitzen motiviert war, da war nicht mehr dann entsprechend so viel zu holen. Und ja, ich weiß nicht, was ich mehr dazu sagen soll.
War es denn Platz auf Weißfahrer?
Konsterniert? Nein, war es keiner, natürlich nicht. Absolut. Und ich weiß nicht, klar, es gibt, natürlich liest man dann auch Argumentationen, die rote Karte dann auch rechtfertigen. Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, am meisten ja, ärgerlich an der ganzen Situation ist dann eigentlich auch die Tatsache, dass es sich der Schiedsrichter auch nicht mehr selber anschaut, stattdessen 2 Minuten mit dem Kölner Keller diskutiert und dann eine Entscheidung trifft, die meines Erachtens sehr, sehr dünn und schwach argumentiert ist von seiner Seite aus, auch im Nachgang des Spiels, um ehrlich zu sein.
Erinner dich mal zurück, Fabi, an die Hinrunde, wo die Stuttgarter in München gespielt haben. Da gab es, glaube ich, fast die gleiche Szene, wo, ich meine, Joshua Kimmich war es, Guirassy da runtergezogen hatte. Ne? Da war er ja auch letzter Mann und wäre alleine auf Neuer damals noch zugelaufen. Ist ja damals auch nicht gepfiffen worden, meine ich.
Also ausgleichende Gerechtigkeit sozusagen.
Würde ich jetzt sagen, ja. Jetzt kommst du wieder zu dem Punkt, wo es heißt, die Entscheidungen spiegeln sich innerhalb einer Saison wahrscheinlich öfters mal wieder. Ne? Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Aber so, und ich glaube, was den VAR angeht, da werden wir dieses Jahr oder allgemein nicht mehr glücklich mit. Ne?
Nee, das stimmt. Ich habe heute einen interessanten Auszug gelesen. Es gibt eine wahre Tabelle bzw. eine Website, die sich wahre Tabelle nennt. Und also da wird dann berechnet, Schiedsrichterberechnungen, Fehler, die nicht passiert, wie viele Punkte der Bundesligist hätte. Und bei Bayern wären es nach dem 21. Spieltag sogar nur 42 statt 43 Punkte. Also dementsprechend gleicht sich das dann wirklich irgendwie über die Saison aus. Aber sowas darf eigentlich nicht passieren, dass da Upamecano runterfliegt, weil das sind dann einfach auch spielentscheidende Situationen. Und bei sowas wünsche ich mir dann wirklich auch eine vernünftige Entscheidung. Du kannst meinetwegen als erstes natürlich darauf entscheiden, wenn du es so wahrnimmst. Aber wenn du dann nach und nach auch Zweifel hast, dann schaust du dir an und kommst zum anderen Entschluss, weil auf diesem Niveau sind es eben genau solche Kleinigkeiten, die ein Spiel komplett entscheiden. Aber was man auch danach sagen muss, fand ich, ich habe nicht gesehen, dass Bayern zu 10 gespielt hat, weil sie hatten Gladbach auch, gerade auch nach dem Rückstand, fand ich auch im Griff, waren die bessere Mannschaft. Und die, klar, Gladbach hat es dann auch irgendwann ein bisschen cleverer ausgespielt, aber ich fand nicht, dass man trotzdem einen riesen Leistungsunterschied gesehen hat. Es war ein guter Auftritt der Bayern und natürlich die Entscheidung ist unglaublich ärgerlich. Aber auch da glaube ich, das macht diese Mannschaft, glaube ich, nur stärker, gerade auch mit Blick auf die nächsten Wochen, dass da die Mentalität noch mehr gekitzelt wird. Und es kann vielleicht für den weiteren Saisonverlauf nur positiv sein.
Fabi, geht ja momentan auch wieder hier viel in der Presse rum, ob Julian Nagelsmann alles richtig gemacht hat mit der Aufstellung. Ich glaube, da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. War, glaube ich, richtig, dass er ruhig trotzdem mal rotiert, oder?
Ich glaube, halt im Moment wird halt tatsächlich sehr, sehr viel Unruhe auch von außen reingebracht. Und ich glaube, er kann im Moment eigentlich nichts machen, weil es immer aus irgendeiner Ecke letztendlich negativ behaftet auf ihn zurückkommt. Ja, da scheiden sich natürlich die Geister, wenn es rund um die Rotation geht. Aber trotz alledem war der Eindruck bis zur ersten oder bis zur roten Karte eigentlich, wo ich sagen muss, ja, die ersten Minuten waren tatsächlich wirklich gar nicht so schlecht. Und was man halt dann beim FC Bayern oder warum man das dann ständig hinterfragt, verstehe ich auch nicht wirklich, weil im Grunde genommen natürlich halt nicht nur 11 sehr, sehr starke, teilweise Weltklasse-Spieler auf dem Platz stehen, sondern es gibt natürlich auch noch Jungs in der zweiten Reihe, die mit Sicherheit auch das Recht haben, von Anfang an zu spielen. Und ich glaube, die 11, die jetzt am Samstag auf dem Platz stand, war mit Sicherheit auch in der Lage, die Gladbacher zu schlagen.
Ja. Lass das Spiel mal vielleicht noch 10 Minuten länger gehen. Ne? Wer weiß, die Nerven vielleicht bei den Gladbachern, dann überlegen sie wieder zu viel. Und die Bayern drücken da vielleicht noch den Ausgleich rein. Kann natürlich alles sein. Ne?
Es ist halt aus Bayern-Sicht auch ärgerlich, weil ich glaube jetzt, du hast so langsam wieder den den Flow gehabt, dass die Ergebnisse gestimmt haben, dann das Erfolgserlebnis jetzt unter der Woche ja mit dem Sieg in Paris, unabhängig davon, ob das jetzt unglaublich gut oder unglaublich schlecht war, eigentlich je nachdem, wie man sehen will. Ich glaube, wichtig ist, dass du 1-0 gewinnst. Dann fährst du nach Gladbach, fängst wirklich gut an. Ja, und dir wird ein Stück weit halt einfach in der 8. Minute ein bisschen der Stecker gezogen. Glaube ich, aus Bayern-Sicht oder für die Bayern extrem ärgerlich. Ja, weil sie sich fest vorgenommen haben, glaube ich, da jetzt in Gladbach dann das nächste Ausrufezeichen zu setzen, um wirklich dann auch eine Serie zu starten. Und deswegen, ja, wahrscheinlich doppelt bitter.
Mhm. Ja, denke ich auch. Lass mal noch kurz auf die Gladbacher zu sprechen kommen, Sören. Daniel Farke hatte unter der Woche bei einer Pressekonferenz sich ein bisschen, ja, wie sagt man, Luft verschafft. Es ging darum, dass er seine Mannschaft gar nicht so positiv sieht und gar nicht jetzt so mit der Qualität, dass er um die Europacup-Plätze spielen könnte, sondern jetzt eher ja, zwischen den Plätzen 7 bis 10 eher ansiedelt. Gehst du da mit oder ist das...
Gehe ich voll mit. Habe ich auch letzte Woche schon so ein bisschen versucht anzudeuten. Mir gibt diese Mannschaft nichts. Ich sehe relativ wenig Entwicklungspotenziale noch in dieser Mannschaft. Ich glaube, dass sie dieses Team auch den Ziel so ein bisschen erreicht hat. Da sind Spieler dabei, die alle darauf hoffen, dass Sommer ist, dass sie den Verein verlassen können. Wenn ich an Benze Baini denke, an Thuram, ich glaube auch, dass Kone den nächsten Schritt machen will. Und auch gerade auch jetzt gegen Bayern hast du einen Außenverteidiger mit Leiner, der vielleicht ja vor 1-2 Jahren noch relativ ein guter Bundesligaspieler war, aber der brutale Probleme hatte jetzt auch, nicht so wirklich mehr da mithalten kann. Also ich sehe in der Mannschaft nicht viel. Und ja, sie sind ein Bundesligist, der sicherlich irgendwie im Mittelfeld rumspielen kann, aber zu mehr sehe ich glaube auch überhaupt nicht in der Lage.
Hat sich aber nach dem Spiel schon wieder ganz anders angehört, was er da von sich gegeben hat.
Ja, so schnell ändern sich Meinungen. Ne?
Ja, aber es ist schon ziemlich merkwürdig. Ich meine, die Gladbacher haben die Bayern geschlagen, die haben Dortmund geschlagen, die haben RB geschlagen. Wenn es nach dem Punkteschnitt geht, ne, gegen die Top-Teams, da sind sie im oberen Drittel mit bei. Das Erschreckende ist einfach, dass sie diese Qualität, dann sind wir wieder beim Thema Einstellung und so, kriegen sie ja gegen die, ich sag mal, schwächeren Mannschaften oder gegen Mannschaften, du hast gerade gesagt, sondern auf Augenhöhe ja gar nicht auf dem Platz. Da muss man ja eher mal den Hebel, glaube ich, ansetzen, oder?
Ja, Mentalität. Also ich glaube, dass klar, gerade so Spiele wie gegen diese Top-Teams, da schaut jeder hin, da schauen auch viele Vereine hin, die Interesse an Spieler XY haben. Und dass du da eine Schippe mehr drauflegst, ist ja auch völlig klar, ist vielleicht sogar normal. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese Mannschaft konstant jetzt weiter erfolgreich sein wird. Das sind wieder diese Leistungsausschläge nach oben, aber mehr wird da nicht kommen.
Und die sind dann einfach zu wenig, um dann komplett oben reinzurutschen. Ne? Ja, schade. Ja, und am kommenden Wochenende, Fabi, empfangen dann die Bayern zum vermeintlichen Topspiel dann am Sonntagabend Union Berlin, das jetzt am Sonntag. Du hast, glaube ich, das Ergebnis sogar vorhergesagt, glaube ich. Punkteteilung an der alten Försterei.
Natürlich.
Ja, 2 Serien haben weiter Bestand. Die Schalker auch das 4. Spiel in Folge. Ungeschlagen. Leider mal wieder kein Tor geschossen. Ja, unterm Strich kann, glaube ich, Union ja, nach dem Spiel unter der Woche in Amsterdam mit dem Punkt noch ganz gut leben. Für Schalke ist es ja mal wieder zu wenig, ne?
Ja, natürlich ist es zu wenig. Trotz alledem muss man auch sehen, wo die Schalker herkommen. Und jetzt 4-mal in Folge wirklich hinten zu null. 4-mal eigentlich auch ein Spiel, wo du mindestens, ja, wenn man ehrlich ist, 3-mal auch mit ein bisschen mehr Spielglück oder Kaltschnäuzigkeit, mehr Effizienz auch als Sieger vom Platz hätte es gehen können. Klar, hätte Fahrradkette, ist mir vollkommen bewusst, aber trotzdem muss man, glaube ich, da erstmal, wie sagt man da, kleine Häuschen bauen? Nee, wie nennt man das?
Kleine Brötchen backen.
Kleine Brötchen backen, genau. Ja, so heißt es. Und wirklich sehen, wo die Schalke herkommen und jetzt halt einfach über 4 Spiele hinweg wirklich zumindest defensiv eine sehr, sehr gute Leistung hingelegt haben. Wenn sie jetzt noch schaffen, ja, vielleicht dann ein bisschen mehr Effizienz oder Gefahr im letzten Drittel auszustrahlen, dann sind die Schalker definitiv gar nicht mal auf so einem schlechten Weg, sich zumindest mit Würde zu verabschieden. Und das ist für mich das höchste Gut, was ein Verein oder eine Mannschaft aus der Abstiegszone mitbringen muss, dass man ihr anmerkt, dass sie will, dass sie kämpft, Leidenschaft auf den Platz bringt. Und dann ist es eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis die ersten drei Punkte kommen.
Ja, und vor allem im Dreier hätten sie sich dann auf einen Punkt an Hertha ranschieben können. Ich greife das mal kurz voraus. Und dann bist du wieder voll mit drin, ne? Wenn du da einen Dreier holst. Aber gut, ich meine, unter Thomas Reis jetzt in 10 Spielen nur 3 Tore geschossen, zeigt da ganz klar, wo die Probleme liegen, ne? Die Bemühungen waren da, jetzt auch erste Halbzeit auch Union ziemlich genervt mit frühem Anlaufen und ja, in der zweiten Halbzeit dann auch so ein bisschen mit dem Mut der Verzweiflung zu 2, 3 Abschlüssen gekommen, die jetzt aber jetzt nicht so gefährlich waren. Und Union hat sich dann auch zum Schluss nicht wirklich mehr wirklich locken lassen, hat nicht alles auf eine Karte gesetzt, obwohl sie ja die letzten Wochen immer mal gut waren für ein Tor in der Schlussviertelstunde. Aber von Union war es jetzt bei dem Spiel jetzt auch nicht so dolle, ne? Da war in der ersten Halbzeit, glaube ich, ein Abschluss von Doki, den Fährmann da wirklich verdammt stark hält. Und in der zweiten Halbzeit auch überschaubar. Zum Schluss kam sie vielleicht noch 2, 3 Mal, glaube ich, war es gefährlich vors Tor. Aber ja, da geht Union dann kein Risiko, bleiben da konstant weiter in ihrer Defensivhaltung und begnügen sich dann auch mal mit einem Punkt, ne? 17. Heimspiel jetzt in Folge zu Hause ungeschlagen. Von daher denke, damit kann Union ganz gut leben. Vor allem mit Hinblick auf das Rückspiel jetzt unter der Woche. Wie seht ihr da die Chancen?
Sehr gut. Und vor allem kommt es den Bayern entgegen. Entschuldigung, Sören. Ich wollte jetzt einfach mal Erster sein. Alles gut. Also ich glaube, ich sehe die Chancen sehr gut, weil er auch das Hinspiel bei Ajax war ein richtig guter Auftritt auswärts. Ja, ein bisschen Pech dabei gehabt mit der einen oder anderen Entscheidung oder knappen Entscheidung letztendlich, aber sehr viel mitgenommen aus Amsterdam, vor allem Selbstvertrauen fürs Rückspiel. Und ich gehe schwer davon aus, dass die Unioner am Donnerstag die alte Försterei zum Beben bringen und Ajax ausschalten werden.
Und jetzt kommst du, Sören, jetzt kannst du dagegen halten.
Ja, zwei Sachen. Ich glaube erst, dass Ajax gewinnen wird. Und die zweite Sache ist, dass ich auch von Union Berlin mehr erwarte, wenn es gegen Schalke 04 geht. Ja, man sagt immer, die geben sich auch mal mit dem Punkt zufrieden, weil es eben Union Berlin ist. Aber ich glaube schon, wenn du die Möglichkeit hast, da ja auch Tabellenerster zu werden, dass du da auch mal ein bisschen was riskieren kannst. Und es war mal wieder überhaupt keine Werbung, auch für Bundesliga-Fußball. Das war ein richtig schlechtes Fußballspiel. Klar, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die defensiv ihre Vorzüge haben, kann man es vielleicht erwarten, aber das ist mir zu wenig. Auch vom Tabellenzweiten erwarte ich dann in solchen Spielen mehr. Ja, es ist Union Berlin, aber irgendwann ist auch dieses Märchen auserzählt, dass es immer nur darum geht, Underdog zu sein und sich mit dem Unentschieden zufrieden zu sein. Ich erwarte einfach, dass auch gegen solche Mannschaften dann mal auf Sieg gespielt wird. Und ja, klar, sie stehen oben, das ist immer das, was für sie spricht im Moment. Aber spielerisch war es wieder nicht gut. Und ich hoffe auch einfach mal, dass jetzt dann auch gegen Ajax sich der Fußball durchsetzt, das Fußballspielen wollen durchsetzt. Und das macht Ajax. Und das ist nicht das, was Union Berlin kann.
Boah, Tobi, kannst du das rausschneiden? Der Hertha-Fan spricht aus.
Boah, ja, ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, aber ja gut, das ist Sörens Meinung, dann werden wir mal sehen, was da
ist. Die hat sich aber auch schlagartig gedreht, die Meinung, seit er Hertha-Mitglied ist.
Nein.
Wer weiß, was da bei dem Mitgliedsausweis noch so mit bei war, immer. Aber gut, das zweite Spiel am Sonntagnachmittag, Sören.
Ach, da gehst du jetzt einfach drüber, oder wie?
Ja, oder möchtest du da nochmal drauf eingehen?
Ja, natürlich möchte ich darauf eingehen, weil ich den Ansatz, der kam für mich vollkommen überraschend. Ehrlicherweise fand ich sogar ein Stück weit provokant, weil es eigentlich unbegründet ist, weil die Art und Weise, wie die Unioner jetzt am Wochenende aufgetreten sind, klar war es jetzt kein gutes Spiel, aber das spielen sie ja letztendlich die ganze Saison schon und das war halt einfach auch von Erfolg gekrönt und bin da schon auch so, wenn das der Stil ist und letztendlich auch die Punkte bringt, dann kannst du dich viel drüber beschweren oder viel reklamieren und das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass ich nicht der allergrößte Fan bin von der Art und Weise, wie sie den Fußball spielen oder begreifen, aber Ja, dann die harten Worte gegenüber den Unionern finde ich nicht gerecht.
Ja, aber wenn diese Spielweise ja so unattraktiv ist und nicht schön anzuschauen ist, dann ist es aber trotzdem eigentlich erschreckend, dass kaum eine Mannschaft dagegen wirklich einen Plan hat und ein Erfolgsrezept, ne? Um Union da mal in die Schranken zu weisen.
Ja, das sind natürlich, das sind ja Argumente, die, da kann ich auch nichts gegen zu sagen. Ja, das ist ihre Art, dadurch sammeln sie Punkte, dadurch sind sie furios in der Bundesliga, alles gut und schön. Aber ich erwarte dann schon auch von so einem Top-3-Team, dass sie auch mal ein gewisses Risiko gehen. Warum denn nicht? Wenn du die Chance hast, Erster zu werden, nutze es doch einfach. Und man hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass Schalke, wenn Union ein bisschen offensiver wurde, das irgendwie ausnutzen könnte. Und das erwarte ich mir auch einfach für die Zukunft. Und auch, klar, das sind wir wieder bei der Spielweise, auch für die Attraktivität der Bundesliga. Ja, so ein Sonntagsspiel, das so, wenn das ja jede Woche so ist, dann braucht man kein DAZN-Abo, dann braucht man den Sonntag auch nicht mit Fußball verplanen, sondern dann schaut man sich das irgendwann nicht mehr an. Und,
aber ist es nicht attraktiv genug für die Bundesliga, einen Verein zu haben, der halt einfach andere Voraussetzungen hat, wie alle anderen Top-Vereine und sich...
Aber keiner schaut 34 Spieltage diese Art und Weise, schaut dir keiner freiwillig 90 Minuten an.
Es waren ja durchaus auch andere Spiele mit dabei und vielleicht lag es einfach eben jetzt auch an der Doppelbelastung, wenn du Donnerstagabend spielst und hast da ein absolutes Highlight-Spiel. Und du bist dann am Sonntag wieder gefordert, dass vielleicht dann halt einfach auch den Kräfteverschleiß Tribut gezollt werden muss ein bisschen. Also überraschend war der Auftritt jetzt tatsächlich, würde ich jetzt nicht sagen. Und vielleicht muss man auch ein bisschen darauf achten, weil ich glaube, dann macht man die Schalker vielleicht auch am Sonntag zu schlecht. Ein bisschen.
Ja. Also da springe ich Fabi jetzt auch zur Seite. Also bei dem Spiel wusste, glaube ich, jeder, wo er die Paarung gelesen hat an dem Spieltag, was einen da erwartet, dass das keine super Kost wird, dass da viele Zweikämpfe geht, das Spieltempo vielleicht auch nicht das schnellste ist. Ziemlich zäh zur Sache gegangen, wusste man, glaube ich, vorher.
Das Gute ist ja, dass die Unioner ja auch ein Stück weit ihren Aufbau oder den Aufbaugegner schlechthin in der Bundesliga jetzt vor der Brust haben. Das heißt, spätestens wenn es an der Motivation lag in der Vorwoche und dann kommen die Bayern, dann ist sie wieder bei 101%.
Ja, ich meine, die ganze Saison über ist Union da jetzt eine Mannschaft, die letztendlich sich immer schwer tut, wenn sie den Ball selber hat und das Spiel machen muss. Ne? Von daher war das schon in Ordnung jetzt am Wochenende.
Ich freue mich gleich auf die Tipps für das kommende Wochenende.
Ja. Lass uns aber jetzt.
Wir sind ja noch nicht fertig.
Wir sind noch nicht fertig und wie sagt man, der rote Teppich ist ausgerollt für den Hertha-Fan schlechthin, Sören. 20 gute Minuten in Dortmund?
Nein, mehr.
Mehr? Okay.
Wesentlich mehr. Also ich glaube, ich verliere lieber mal ein Spiel 4-1, wenn ich Fußball spiele, versuche mitzuhalten, als 0-0 zu spielen und nur die Kugel hinten drin zu halten, beziehungsweise, dass nichts passiert. Nein, also ich glaube schon, dass die Hertha in Dortmund gut mitgespielt haben, dass sie auch ebenbürtig waren. Und bei Dortmund merkt man einfach so, ich fand, dass irgendwie das erste Tor von Adeyemi so symptomatisch, Reus will eigentlich schießen. In der Hinrunde wär der Ball vielleicht direkt zum Einwurf oder zur Eckfahne gekullert. Und da steht dann plötzlich Adeyemi und weiß nicht, wie er den Ball ins Tor bringt. Weil bis dahin war die Hertha schon auf jeden Fall da, hat das Spiel voll angenommen, hat sich ja dann auch zurückgekämpft durch Lucas Toussaint in der 46. Auch da hatte Hertha gute Chancen. Ich glaube, die Umstellung, Systemumstellung mit der Dreierkette und dass zwei Spitzen aufgestellt werden mit Niederlechner und Nankamp, das macht sich im Moment bezahlt. Sie sind offensiv auf jeden Fall wieder ein Team, was sich Chancen erspielt. Klar, dann war Kobel auch ein, zweimal da, hat das ein bisschen verhindert, dass es ein bisschen spannender wurde. Aber ich fand, das war ein ordentlicher Auftritt für die Hertha. Klar, wieder keine Punkte, du bist Vorletzter, du musst dir schon Sorgen machen, weiterhin. Aber das sollte auch Mut machen jetzt für die kommende Woche, wenn Augsburg zu Gast im Olympiastadion ist.
Mhm.
Ja, Edin Terzic hat ja im Vergleich zum Champions League-Spiel ein bisschen durchrotiert. Ne? Süle raus, Bellingham raus, dafür mal wieder mit Mats Hummels und Marco Reus. Fabi, am Ende des Tages, individuelle Qualität schlägt die Hertha. Und müssen wir uns die Frage vielleicht stellen, ist der BVB jetzt wirklich titeltauglich oder die letzten Wochen, ich meine, war ja jetzt alles nicht Gold, was glänzt. Ne? Sicherlich, es ist jetzt die einzige Mannschaft, glaube ich, in Europa, habe ich heute gelesen, die jetzt all ihre 8 Spiele gewonnen hat, momentan die Mannschaft der Stunde, aber momentan auch ziemlich das Spielglück auf ihrer Seite, oder? Oder würdest du da
Klingt
jetzt.
mich mal kurz aus.
Nein, nee, oder wie siehst du das?
Nein, es ist ja unbestritten, dass das merkt man ja in den Ansätzen, das merkt man dann auch phasenweise im Spiel, dass die Dortmunder eine ja, unfassbare Power in ihrem Spiel haben, eine unfassbare Schnelligkeit. Ich finde auch die Art und Weise, in welcher Schärfe dieses Direktspiel vor allem im letzten Drittel dann teilweise auch fabriziert wird. Das ist ja natürlich auch ein Stück weit das, was die Dortmunder trägt. Ich glaube, Ansätze der Kritik findet man eher im Defensivbereich. Wobei man auch sagen muss, letztendlich, dass man damit die ersten Wochen im Jahr 23 ja, mehr oder weniger gut durchgekommen ist. Man hat jedes Spiel gewonnen. Sind die Dortmunder ein Titelkandidat? Ja, ich sag definitiv ja, aus vielerlei Gründen. Zum einen natürlich, weil man das Gefühl hat, dass die Dortmunder das erste Mal wirklich auch eine Bank haben, wo du ohne großen Qualitätsverlust letztendlich auch den einen oder anderen Ausfall kompensieren kannst oder eben auch im Spiel nochmal frischen Wind reinbringen kannst. Das ist Fakt. Hat man, ja, wie soll man sagen, sich das Glück auch vielleicht ein bisschen erarbeitet? Ich glaube, man ist durch eine sehr, sehr schwierige Zeit gegangen, vor allem vor der Winterpause. Klar, aber die entscheidenden Wochen, die kommen und ich meine, es glaube ich, es geht jetzt am Freitag, glaube ich, los. Oder ist das gegen Leipzig jetzt am Freitag schon direkt oder ist das nächste Woche jetzt?
Müsste nächste Woche sein. Jetzt ist erst am Wochenende, nee, am Samstag, meine ich, in Hoffenheim erstmal der Auftritt der Dortmunder.
Okay, und ja, letztendlich würde ich dann sagen, der Auftakt wird dann gemacht mit dem Freitagabendspiel gegen Leipzig. Dann hast du auch nochmal die Champions League, das Rückspiel. Dann kommen auch ziemlich bald im April die Bayern. Und ja, aber absolut zähle ich die Dortmunder mit in die Verlosung mit ein.
Okay. Ja, du hast gerade die Schnelligkeit angesprochen. Die ersten beiden Tore fliegen den Herthanen da ja wirklich mehr oder weniger um die Ohren. Zweimal eigentlich, ja, das gleiche Bild. Hinten wurde der Ball gewonnen auf, ich sag's mal, 25, 30 Meter vorm Tor. Und dann ging es ja wirklich über 3, 4 Stationen. Meistens war Marco Reus mit derjenige, der eingeleitet hat. Ja, und zweimal war es dann Adeyemi, der sich da durchgesetzt hatte. Einmal auf der linken Seite, wo er noch mit seiner Verletzung dann quasi den Pass noch reinspielt. Ja, wäre dann die zweite Verletzung für den BVB nach dem Ausfall von Moukoko von vor 2 Wochen. Ja, mal schauen, wie es ja die nächsten Wochen weitergeht. Ne? Also so langsam, zumindest im Offensivbereich, jetzt hier mit Moukoko und Adeyemi schon mal wieder 2 raus. Mal schauen, momentan der Spieler, der ja weiterhin konstant punktet, Sören, und auch seine Tore macht. Drittes Spiel in Folge getroffen, Julian Brandt.
Ja.
Auch einer deiner
Ja.
Lieblingsspieler hat auch wieder
Ja, einer der
performt.
besten im Moment. Habe letzte Woche davor schon gesagt, im Moment richtig, richtig gute Form. Er liefert. Und das macht auf jeden Fall Spaß, ihn dabei zuzusehen.
Ja, und dann schauen wir mal jetzt der BVB
Kann ich
ohne.
abschließend noch eine Frage stellen? Sören, meinst du das ernst, dass die Hertha auf Augenhöhe mit den Dortmundern gespielt hat am Wochenende?
Ja, phasenweise auf jeden Fall.
Okay. Das ist doch das Schöne am Fußball, oder? Dass es immer zwei Meinungen gibt, die sehr weit voneinander entfernt sein können und trotzdem, wie sagt man immer so schön, in der Sache vereint und in den Farben getrennt. Oder umgedreht, in den Farben getrennt und in der Sache vereint.
Komm, wir versuchen das vielleicht nochmal ganz kurz aufzuschlüsseln, Fabi. Ich meine, die ersten 15, 20 Minuten haben die Dortmunder sich wahrscheinlich schwer getan oder sind nicht so wirklich gut in die Partie gekommen. Und da hatte Hertha ja auch wirklich zwei, drei normale Torabschlüsse, die jetzt
Ja,
nicht so
normal,
gefährlich
gute,
waren.
aber ein Spiel dauert 90 Minuten, Leute. Und du kommst aus einer Champions League Woche, hast dann ziemlich am Anfang auch noch die Unterbrechung von ein paar Minuten, viele Wechsel, dass du da halt ein paar Minuten brauchst, bis du wieder deinen Rhythmus findest, ist doch klar. Aber dann stand da zwei Mannschaften mit komplett unterschiedlichem Level auf dem Platz, wo man jederzeit das Gefühl hatte, also zumindest ich, wenn die Dortmunder wollen, dann laufen die Herthaner gegen die Wand und haben keine Chance. Weil einfach das Tempo viel zu hoch war, die Art und Weise, wie man ja die Kontrolle über den Ball hat. Also davon von Augenhöhe zu sprechen, finde ich schon sehr gewagt, weil am Ende des Tages war es für mich so, da hat der 17. gegen den 2.
Ich meine, hinterher, nach dem 2:1, da war es vielleicht mal eine Phase, da haben die Dortmunder sich auch vielleicht ein bisschen zurückgenommen, ne? Ein bisschen mehr auf Ballbesitz gespielt, aber wenn sie das Tempo, du hast es gerade gesagt, dann angezogen haben, dann war das schon, ich meine, das 4:1 war jetzt vielleicht das i-Tüpfelchen dann letztendlich, aber wo geht es dadurch, drei oder vier Leute durchgeht, ja, ist dann vielleicht auch ein bisschen dann die individuelle Qualität, die dann so ein Spiel unterm Strich dann auch so deutlich entscheidet. Ne?
Ja, aber so ist der Fußball immer. Ich meine, dass es die individuelle Qualität entscheidet, ist klar. Deswegen ist ja die eine Mannschaft auch besser als die andere.
So, und damit abzuschließen und diese These zu widerlegen, gehen wir aufs letzte Spiel am Sonntag. Individuelle Qualität gewinnt nicht immer ihre Spiele. Siehe Bayern 0 für Leverkusen, Sören.
Ja. Und jetzt bitte wieder den normalen Sören.
Ja, Xabi Alonso hat nach dem Spiel gesagt, unsere defensive Leistung war nicht gut genug. Das kann man die letzten Wochen ja so sagen. Sie sind einfach nicht gut und sie sind defensiv unglaublich anfällig. Sie haben ein riesen Außenverteidigerproblem. Jetzt in der ersten Halbzeit gegen Mainz hat Cousinou rechts gespielt. Ist eigentlich auch für mich ein klarer Innenverteidiger. Dann hat man versucht, in der Halbzeit ein bisschen umzustellen durch die Dreierkette. Das hat aber auch überhaupt nichts gebracht. Defensiv ist einfach ihr riesen Problem. Da zähle ich natürlich nicht nur die Innenverteidigung zu, sondern auch das zentrale Mittelfeld. Für mich im Prinzip hast du nur Robert Andrich, der so wirklich versucht, gegen den Ball zu arbeiten. Wieder sehr, sehr viel rotiert, was ich auch nicht verstehen kann, weil wenn du in einer Phase bist, wo du keine guten Ergebnisse hast, keine gute Leistung zeigst, dann versuchst du ja schon so ein bisschen auch mit deinem Stammpersonal das durchzuziehen. Aber auch das, ja, hat meiner Meinung nach wieder viel Unruhe reingebracht. Und sie sind einfach im Moment nicht gut genug. Und dann kann eben Mainz auch, weil sie alles reinhauen, weil sie auch dann in den entscheidenden Momenten effektiv sind, die Tore machen. Und dann kann Mainz eben dann auch drei Punkte holen. Aber das ist von Leverkusen viel, viel zu wenig. Ein bisschen erinnert mich das auch an die Hinrunde, wo sie defensiv ja auch wieder anfällig waren. Aber das ist nicht gut genug. Und es sind die Spieler, aber es ist auch, glaube ich, der Trainer, der da ja eine Lösung finden muss. Im Moment wirkt das eher hilflos.
Er war ja nach der Niederlage unter der Woche, wo sie ja kurz vor Schluss das 3:2 gegen Monaco kassiert haben, hat man zusätzlich zu den Wechseln jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen die Unsicherheit angemerkt. Die Mainz haben das schon richtig gemacht, haben früh gepresst, sind ordentlich in die Zweikämpfe gegangen, damit Leverkusen überhaupt nicht zurechtgekommen. Ja, und Fabi, dann haben die Leverkusener ja sogar schon noch die Chance, in Führung zu gehen durch einen geschenkten Elfmeter, wo wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen können, um dann eigentlich von einem 1:0 wieder ihr typisches Spiel aufzuziehen, oder?
Ja, war kein Elfmeter, wenn das deine Frage war. Und,
danke.
Ich meine, du hast es ja selbst auch noch gesagt, vielleicht ist es manchmal die ausgleichende Gerechtigkeit, die dann dafür sorgt, dass der Elfer dann eben nicht rein
ja, oder Gott sei Dank. Wurde. Gott sei Dank. Ja, also wie man da den Elfmeter noch wirklich geben konnte, ja, sei mal dahingestellt. Ja, dann machst du dann vor der Pause das ja, glückliche 1:1 durch Amiri. Ja, der Fehler, den Fernandes da gemacht hat, geht zum Kopfball, lass den Ball gar nicht tippen, braucht man, glaube ich, auch nicht drüber reden. Ich verstehe das eh nicht. Also, wenn du als Verteidiger den Ball tippen lässt, hast du ja meist den Stürmer, der mit Tempo auf dich zukommt. Siehst du eigentlich immer schlecht aus, Fabi, oder? So als Verteidiger alter Schule hast du, glaube ich, früher gelernt, eigentlich immer erstmal zum Kopfball zu gehen, oder?
Auf jeden Fall.
Nicht immer alles sofort spielerisch zu lösen. Ja, und dann kurz vor der Halbzeit kassieren die Leverkusener dann das 2:1 durch Barreiro. Auch total schläfrig gewesen, war ein Schiedsrichterball links außen. Die Mainzer können den Ball dann in der vierten Minute der Nachspielzeit dann noch vors Leverkusener Tor schlagen. Und bezeichnend eigentlich auch, Sören, da gewinnt der mit Abstand kleinste Spieler auf dem Feld, Lee, das Kopfballduell gegen einen anteilsnahmslosen Jonathan Tah.
Ja, Einstellung. Auch das zieht sich durch diese Saison. Das unbedingt verteidigen zu wollen, sehe ich im Moment bei Leverkusen nicht. Und keine Ahnung, was woran es liegt, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr hilflos. Und Ja, es zieht sich so durch. Irgendwann, glaube ich, kann man auch gar nichts mehr dazu sagen, weil ja, von den Namen her, von der Qualität her, muss es eigentlich für wesentlich mehr reichen, aber sie kriegen es Woche für Woche nicht auf den Platz.
Ja, und nach dem 2-2 durch Patrick Schick, der dann unter anderem mit Flo Wirtz und Frimpong eingewechselt wurde, gleichen die Leverkusener aus. Dann ist es eigentlich ein Spiel gewesen, Fabi, wo es rauf und runter ging und am Ende, ja, läuft es dann mal wieder bescheiden für die Leverkusener, wenn es schon nicht läuft, ne?
Ja, und Radetzky hat nicht mal seinen Teil dazu beigetragen.
Der hat 2-3 Mal richtig stark gehalten bei dem Spiel.
ja, klar, dann kommt die rote Karte, dann kommt der Elfmeter. Das ist natürlich bitter, wenn es jetzt 2-mal hintereinander in so kurzer Zeit oder innerhalb von ein paar Tagen passiert. Ja, aber am Ende des Tages habt ihr das, glaube ich, auch schon ziemlich gut zusammengefasst. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, eine verdiente Niederlage.
Ja, und die Leverkusener werden wahrscheinlich jetzt ihr Hauptaugenmerk ja auf das Spiel am Donnerstag legen. Ne? Damit können sie ja die Saison, die man jetzt eigentlich schon aufgrund des Tabellenstandes nach oben, nach unten geht nicht mehr so viel. Ja, eigentlich volle.
Ich meine, vielleicht hinkt der Quervergleich ein bisschen, aber vielleicht muss man sich dann einfach ein Beispiel an den Frankfurter nehmen, die dann eben auch nicht unbedingt die allerbeste Ligasaison oder Bundesliga-Saison gespielt haben, dafür aber halt in Europa oder international für Furore gesorgt. Und vielleicht kann das ja letztendlich das sein, woran man sich hochzieht und ja dann nach und nach seine Punkte sammelt. Wer weiß, was am Ende letztendlich notwendig sein wird, um zumindest das internationale Geschäft zu erreichen. Und im Moment, ja klar, es ist natürlich schwierig, wenn man sich die Top 6 anschaut, sind es natürlich Mannschaften, wo man jetzt nicht gerade das Gefühl hat, ja, dass sie einbrechen, beziehungsweise da wird schwierig werden. Aber ich denke, Platz 7 ist definitiv das Minimum, was man sich als Ziel setzen muss.
Ja. Oder hol einfach den Titel in der Europa League, denn dann bist
ja, du als meine
Sieger,
ich.
Ne?
Ja.
Sowieso
ja.
Für die Champions League qualifiziert.
So einfach.
Ganz einfach, ganz einfach. Von daher, ja, und über den Kaderumbruch haben wir ja letzte Woche schon angedeutet. Da wird ja in nächster Zeit ja eh einiges passieren. Ja, dann sind wir ja schon wieder durch für den Spieltag. Und dann würde ich sagen, Fabi, möchtest du mit dem Gewinner des Spieltages? Nee, so Achso. Früh noch nicht. Du wolltest ja auch noch tippen gleich.
Achso.
Wer ist denn dein Gewinner des Spieltages?
Ja, definitiv nicht der Videoschiedsrichter und auch mit Sicherheit nicht Schiedsrichter Wales. Mein Gewinner des Spieltags ist, komm, ganz ehrlich, vielleicht muss es Borussia Dortmund sein, weil sie es geschafft haben, aus aussichtsloser Position zu den Bayern aufzuschließen. Mittlerweile seit 8 Spielen siegreich, mittlerweile eben auch das widerlegt, was man ihnen lang genug und auch zu Recht unterstellt hat, nämlich die Konstanz und Mentalität. Und daher der Gewinner des Spieltags bei mir, Borussia Dortmund.
Okay, bei dir, Sören?
Bei mir, Karim Onisivio. Seit 7 Jahren mittlerweile in Mainz. Für mich im Moment der Unterschiedsspieler und ja, ein absoluter ja, Schlüsselspieler, auch schon in den vergangenen Jahren für Mainz 05.
Okay, und für mich sind es die Bayern-Verfolger. Es hieß immer, wenn die Bayern patzen, müssen die anderen da sein und zur Stelle sein und die Punkte mitnehmen. Das haben an diesem Spieltag eigentlich der größte Teil der Mannschaft mit Leipzig, Dortmund ja, und den Freiburgern alle gemacht. Und dadurch haben wir ein ziemlich spannendes Meisterschaftsrennen. Gab es zu dem Zeitpunkt am 21. Spieltag bisher auch noch nicht, dass die Top 3, 4 so eng beieinander sind, beziehungsweise alle punktgleich sind. Ja, wer weiß, wo das noch hinführt. 13 Spieltage haben wir ja noch. So, und Spieltag 22 startet am Freitagabend mit den Mainzern gegen Gladbach. Fabi, nachdem die Gladbacher die Bayern geschlagen haben, geht die Erfolgsserie weiter oder Gladbacher Auswärtsgesicht und ja, mal wieder eine Niederlage auswärts?
Sie ruhen sich jetzt aus am Freitag, würde ich fast behaupten. Also, um es kurz zu machen, ich glaube 2-1 Mainz.
2-1 für die Mainzer. So, und Sören, du hast es angesprochen, das 6-Punkte-Spiel für die Bochumer im Bremer Weserstadion.
1-3.
1-3. So, ich nehme das Köln-Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Die Mannschaft von Niko Kovac holt einen Punkt bei Steffen Baumgart und spielt 1-1. So, dann haben wir, oh Sören, bei dem Spiel, wo du ja gastieren wirst, in der Hauptstadt, die Hertha gegen Augsburg.
Ja, ich werde viele Tore sehen.
Bitte.
Viele Tore.
Nehm ihm das Spiel weg. Da kommt irgendwas Komisches
jetzt. Florian Niederlechner wird treffen gegen seinen Ex-Club 4-1.
Boah, okay, stark. So, der Abwärtstrend der TSG Hoffenheim setzt sich leider fort. Die TSG verliert auch zu Hause gegen Borussia Dortmund, auch wenn die das Spiel gegen wen haben sie jetzt, gegen Chelsea vor in der Brust haben, gewinnen die Dortmunder mit 0-2.
Ist das schon wieder die Woche darauf?
Nee,
das ist doch nochmal. Nee.
Da
ist
Täusch schon nochmal
eine
da?
Woche mehr. Ja, ich glaube, da ist nochmal eine Woche dazwischen, oder?
Aber was kommt denn dann noch dazwischen? Wenn jetzt die Champions League mit der Leipzig-Gruppe und sowas kommt, dann müsste doch danach die Woche schon wieder die
Gruppe sein. Das klären wir jetzt. Weil die spielen am 25. Februar ist das Spiel in Hoffenheim und ja. Das Rückspiel gegen Chelsea am 7. März erst.
Und in der Woche ist dann gar nichts? Oder ist dann schon nochmal Pokal? Nein.
Nein, Pokal ist erst im April wieder. Das heißt.
Ach, oder ist da eine Länderspielpause, Fabi?
Wir spielen.
Kann das auch noch sein?
Nö, es geht dann ganz normal in der Woche darauf. Ist keine englische Woche, keine internationale Woche.
Und, ach, mal Leerlauf diesmal zur Abwechslung.
Mhm.
Ach so, okay.
Revidierst du jetzt deinen Tipp, der jetzt gleich kommen wird?
Nee, ich lasse ihn bei 0-2. Aber du kannst jetzt deinen Tipp geben fürs vermeintliche Topspiel RB gegen Frankfurt. Beide Mannschaften ja unter der Woche aktiv dann. In der kommenden?
1-1.
1-1, okay. So, dann haben wir, kann der Sören noch seinen dritten Tipp angeben bei den Abstiegskandidaten Schalke und Stuttgart?
1-2.
1-2. Für den VfB, sehr gut, Sören. So, Leverkusen spielt in Freiburg 2-2. Und Fabi zum Abschluss, die Bayern im Topspiel, Union.
3-1 Bayern.
Die Bayern wieder zurück in der Erfolgsspur gegen Union. Gut, dann haben wir es soweit durch mit der Bundesliga. Aber dann lasst uns noch ganz kurz vorausblicken. Champions League international diese Woche. Richtig geile Spiele auf dem Programm. Fangen wir an mit der Frankfurter Eintracht. Fabi, Sören.
Verliert. Verliert gegen Neapel 1-3.
Oh je, oh je, oh je, oh je.
Fabi geht mit der Eintracht, oder?
Natürlich. Ich sage, es wird ein knapper Erfolg. 1-0 Eintracht Frankfurt.
Ja, die Frankfurter werden auch Probleme mit der Neapel-Offensive kriegen, aber werden auch ein Tor machen. 1-1 Spannung im Hinspiel. Im Rückspiel ist somit weitergegeben. Ja, und dann... Ja, komm, gehen wir noch das Leipzig-Spiel, nehmen wir noch mit gegen City, RB zu Hause.
So. 2-1 Leipzig.
2-1 Leipzig, Fabi. Okay, für die deutsche Mannschaften, sehr gut.
Natürlich.
Auch 1-3 für City.
Oh Mann, oh Mann. Na, ja, ich gehe da mit dem 0-2 für City raus. Ja.
Ist euch eigentlich aufgefallen, du musst ja, Tobi, jetzt vergiss ja schon wieder zu fragen, wie Union gegen Ajax spielt. Das gehört auch noch dazu.
Ja, wir waren ja erst am Dienstag, Mittwoch. Das waren ja die Spiele in der Champions League, Fabi. Okay. Ich bin da noch nicht fertig. Aber jetzt kann er so in seinen Tipp fürs Union-Spiel zu Hause gegen Ajax abgeben.
Ja, Ajax gewinnt mit 3-1.
Okay. Und Fabi traut ich, Union an.
Die Ergebnisse werden wir auswerten. Wer dreimal gegen die deutschen Vereine tippt, der bekommt beim nächsten Mal Tippverbot.
Hat den deutschen Fußball nie geliebt.
In unserer Vorstandsetage werde ich das beantragen. Und ja? Ich sage, dass die Unioner da ansetzen, wo sie am Donnerstag aufgehört haben in Amsterdam und den Sack
nicht
zumachen,
weil...
ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wird ein ganz besonderes Spiel für die Unioner. Das wird ein unglaubliches Spiel für die Zuschauer, die eins werden mit der Mannschaft. Urs Fischer wird zu Hochform auflaufen. Die ganze Stadt, außer der blau-weiße Teil, wird
sieht doch jetzt mal eure Trikots stehen. Aus. Das ist ja unglaublich. Meine Güte.
Isco wird neidisch an die alte Försterei gucken und verstehen, dass er einen Riesenfehler gemacht hat. Und um es kurz zu machen, ich glaube, die Unioner werden 2-0 gewinnen gegen Amsterdam.
2-0, okay. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen spannender. Es geht bis zum Elfmeterschießen und da setzt sich Union durch mit 7-5 nach Elfmeterschießen.
Yes!
Yes!
Und kann man das denn im Free-TV anschauen oder braucht man dann RTL Plus oder irgendwie?
Union müsste im Free-TV zu sehen sein, weil Leverkusen jetzt unter der Woche, letzte Woche zu sehen war. Das müsste, Union-Spiel müsste auf jeden Fall im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. So, letztes Spiel, Jungs, dann sind wir auch komplett durch. Fabi, die deutschen Mannschaften mit Leverkusen, ja, weiter.
Das wird auch eine enge Kiste, aber die Leverkusener schaffen es in die Verlängerung. Auswärtstorregel gibt es ja nicht mehr. Und dann glaube ich, dass die Leverkusener, den Radetzky holt die Kohlen aus dem Feuer und beweist einmal mehr, dass er für die besonderen Spiele gemacht ist. Leverkusen kommt weiter, egal wie. Ich möchte keinen Tipp abgeben, aber ich glaube, die Leverkusener kommen weiter.
Okay.
Das sei mir gegönnt, oder?
Ja, ausnahmsweise. So, und wenigstens einmal auf die deutsche Mannschaft? Nein, auch nicht. Okay.
Bei Leverkusen natürlich auf keinen Fall.
Okay, also auch ohne Tipp, sondern für Monaco, ja?
Nein, ja, bei der defensiven Leistung von Leverkusen würde es mich nicht wundern, wenn Monaco mit 3-1 gewinnt.
Wow, okay. Ja,
fährt denn Carsten zum Auswärtsspiel?
Also ich weiß, dass er auf jeden Fall schon in Monaco war. Ob er sich das antut, so wie ich ihn kenne, würde er sich das Spiel wahrscheinlich auch geben. Und die Reise wird sich für ihn lohnen. Ich glaube an müssen halt 1-0 Rückkehr aufholen. An einen 2-3 nach Verlängerung für Leverkusen.
Dann sind sie nicht weiter. Wenn die 3-2 nach Verlängerung.
Hast recht. Sorry, 4-2. 4-2. Nein, 4-2. 4-2. Ich hatte das schon.
Der Tobi fängt zum Spinnen an. Jetzt.
Jetzt machen wir einen Deckel drauf und dann ist gut. Ihr hört uns, wenn wir uns wieder erholt haben, am kommenden Freitag, damit der Fabi dann auch aus dem Lachen jetzt nicht mehr rauskommt, beenden wir es. Und hat viel Spaß gemacht mit euch.
Auf jeden Fall.
Wir hören uns am Freitag.
Ahoi.
Gute Nacht.
Bis dahin mal. Ciao, ciao. Hello.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.